Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Tag und ein gesegnetes Pfingstfest. Und ich hätte die Bitte an den Heinz, aus Johannes 16 die Verse 5 bis 15 noch vorzulesen.
Ja, das mache ich. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern, weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Traurigkeit geworden. Und ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihm hinfort nicht sehe. Um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich reden, sondern was er hören wird, was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verklären, denn von den Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater so hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, es wird von den Meinen nehmen und euch verkündigen. Bis hierhin.
Ja, vielen Dank. Ja, so schnell war ich, glaube ich, noch nie in Hemer. Es hat auch Vorteile, dass man sich auf diesem Wege trifft. Aber ich freue mich auch darauf, dass wir mal wieder persönlich zusammen sein werden. Ich habe jetzt gehört, ihr seid im Märkischen Kreis auch auf einem ganz guten Weg. Ja. Gut, bis dahin soll aber das Wort Gottes lebendig bei uns bleiben. Und dafür möchte ich gerne auch noch beten. Die Abschiedsrede Jesu an seine Jünger, wie wir sie in Matthäus Evangelium in den Kapiteln 14 bis 16 geschildert bekommen, redet sehr viel vom Heiligen Geist. Kapitel 14 ist hier noch absolut mit zu bedenken mit unserem Abschnitt auch, dass Jesus eben dieses Versprechen macht an seine Jünger: Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich und der Vater werden kommen und Wohnung bei euch nehmen. Nächsten Sonntag, der ist im Kirchenjahr ja unter den Namen Trinitatis gestellt. Das ist auch für Pfingsten ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass der dreieinige Gott sich uns ganz zuwendet und uns ganz zu sich wendet. Das eigentliche Pfingstwunder, da wird ja heute viel Gedäh drum gemacht und es wird da viel Falsches mit verbunden und es wird dem Heiligen Geist vieles in die Schuhe geschoben, mit dem er gar nichts zu tun hat. Um all das geht es an Pfingsten gar nicht. Das Pfingstwunder ist laut Apostelgeschichte 2 ganz zentral Christus geschehen. Die Predigt der Buße, die Verheißung der Vergebung, die Verheißung neuen Lebens, der Geist der Gotteskindschaft, der macht zu Kindern Gottes in Jesus Christus, nie außerhalb davon. Und er macht eben auch nichts, was von seinem Herrn und von unserem Herrn abweicht, von Jesus Christus. Das gilt es in allen Fragen, die mit diesem Geist verbunden sind, auch immer wieder zu bedenken: Ist das, was wir vor Augen haben, Christus geschehen oder ist es irgendetwas anderes? Wenn es irgendwas anderes ist, hat es nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Wenn es aber Christus geschehen ist, dann bringt das natürlich an uns auch die Aufforderung mit sich, sich dem zu unterstellen. Das mag uns jetzt ein bisschen seltsam vorkommen, wie Gott in islamischen Ländern Menschen erreicht, aber wenn das Ergebnis das ist, dass sie Eigentum Jesu Christi werden, dann ist das Geschehen des Heiligen Geistes. Und das Wunder,
über diesen ganzen Spökes nachdenkt, der dem Heiligen Geist heute in die Schuhe geschoben wird, gibt es ganz zentrale Dinge, die Gottes Wort vom Heiligen Geist aussagt und die Jesus Christus selber seinem Geist zuweist. So eben auch unser Abschnitt von heute, wo Elementares über das Wirken dieses Geistes uns ins Stammbuch geschrieben wird. Und wir merken immer wieder, wenn wir das jetzt durchgehen, das ist Christus geschehen. Das ist nichts Losgelöstes davon. Das ist Verherrlichung Jesu Christi, Vergewisserung Jesu Christi, das Heil Jesu Christi. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Jesus fängt diesen Abschnitt damit an, dass er die ratlose Situation seiner Jünger zunächst mal thematisiert. Er sagt, ich habe euch gesagt, ich gehe zum Vater und deswegen ist euer Herz voll Trauer. Man versteht das ja. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs und hatten jetzt einige Jahre ein Leben mit ihm und Jesus sagt, das endet. Auch für euch tritt eine gravierende Veränderung ein. Ich bin nämlich nicht mehr leibhaftig da. Und die Unklarheit der Jünger, dass sie nicht wissen, was sie damit machen sollen, wie es weitergehen soll, das kann ich verstehen. Sie müssen da hinein hören, dass Jesus eine Verheißung mit seinem Weggang zum Vater verbindet. Nämlich die Verheißung, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand schenken. An anderer Stelle sagt er das sogar von sich. Ich werde euch den Beistand schicken, der in Ewigkeit bei euch bleibt. Deswegen ist es gut, das müssen die Jünger auch hören, es ist gut für euch, dass ich gehe. Wenn ich nicht ginge, käme auch der Tröster nicht. Die Situation, dass Jesus auf der Erde Lebensgemeinschaft mit seinen Jüngern hatte, die war ja eben doch eine sehr beschränkte. Die war eben da, wo Jesus mit seinen Jüngern war. Was war aber mit Menschen, die da nicht dabei waren? Die waren zu der Zeit, auch wenn sie durch das Wirken Jesu und durch die Predigt Jesu schon an ihn glaubten, doch nicht in seiner Gegenwart. Und die Jünger sollen hören, es ist gut, dass ich gehe, denn dadurch geschieht etwas für euch auch ganz Entscheidendes. Jesus beschenkt seine Jünger an allen Orten und zu allen Zeiten mit seiner lebendigen und lebensschaffenden Gegenwart, indem er und der Vater kommen und Wohnung bei ihnen nehmen im Geist. Das ist das Geschehen des dreieinigen Gottes im Leben der Jünger Jesu. Der Vater und der Sohn kommen und nehmen Wohnung. Sie übernehmen ein Leben, das man dem Sohn übergibt, es zu füllen und zu führen und zu regieren und zu leiten und zu tragen. Denn die Bedeutung dessen, den Jesus hier verheißt, die müsste man vielleicht noch mal ein bisschen weiter fassen, als wir das hier und da in den Übersetzungen haben. Übersetzungen legen ja immer in bestimmter Weise fest. Da ist dann die Rede vom Beistand. Das stimmt. Ist auch die Rede vom Tröster. Auch das stimmt. An anderer Stelle nennt man ihn Anwalt. Auch das stimmt. Das Griechische wird an der Stelle viel grundsätzlicher. Der, der da kommt im Namen des Vaters und des Sohnes, wird bezeichnet als Parakletos, wörtlich als Herbeigerufener. Da kann sich jetzt jeder Jünger Jesu in seinem Leben eine Situation vorstellen, in der es ihm eine göttliche Hilfe wäre, von Gott einen Herbeigerufenen darin zu haben. Mag sein, dass man in seinem Leben die Erfahrung macht, man findet sich in einem Roman von Franz Kafka wieder und um einen herum geschieht ein Prozess, dessen Sinn man nicht versteht, dessen Verstrickungen man nicht versteht, dessen Schiebereien hinter den Kulissen man auch nicht versteht. ihr, würde man sich einen Herbeigerufenen wünschen? Jesus Christus sieht solche Situationen und er ruft einen herbei in diese deine und meine Situation. Hier wäre dann vielleicht die Übersetzung Anwalt die richtige. Das griechische Verb parakaleo ist im ganzen Neuen Testament immer die Grundaussage, wenn es um Seelsorge geht. Der Parakletos, der Herbeigerufene, ist von Jesus Christus in dein und mein Leben hineingesandt, hineingerufen, um unsere Seelen zu versorgen mit dem, was sie brauchen, mit dem, was unser Heiland sieht, was unsere Seele an Bedarf für einen Herbeigerufenen hat, einen Tröster, einen Seelsorger, einen, der einen in bestimmten Prozessen begleitet, in der Trauer zum Beispiel, oder wieder heil macht nach einer schlimmen Erfahrung. Hier ist möglicherweise die Bezeichnung Therapeut für den Heiligen Geist eine angemessene. Denn wenn ich wund bin und krank, und das kann ich auch in meiner Seele sein, und wünsche mir da meinen Heiland als einen Arzt meiner Seele, dann darf ich ihn darum bitten, dass er mir diesen seinen Geist, den er herbeiruft, schickt, dass er mich therapiert, dass er meine Seele versorgt mit dem, was ich an Heilwerden brauche. Vielleicht gibt es Lebenssituationen, die mich erdrücken, die mir alleine viel zu schwer sind, in denen ich gerne einen herbeigerufen hätte, der seine Schultern mit runterstellt. Einen Beistand, einen, der bei mir steht und mitträgt. Notvolle Situationen in der Familie oder im Beruf, in Herausforderungen, die vor einem stehen wie ein Berg, dass man da jemanden hat, der einem im buchstäblichen Sinne beisteht, der einem zur Seite steht, der einem seine Hilfe und seine Kraft schenkt. Alles das ist dieser Herbeigerufene bzw. Herbeigesandte von Jesus Christus, unserem Herrn, indem er uns eben nicht als Waisen zurücklässt, sondern indem er uns in unserem Leben mit seiner Gegenwart beschenkt und unser Leben in seine Gegenwart und in seine Kraft hineinstellt. So wird die Auferstehungskraft und die Kraft des Sieges von Golgatha mächtig in unserem Leben und es wird auch die Vollmacht in unserem Leben tragend, von der Jesus am Schluss seines irdischen Daseins spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist die Kraft dieses Heiligen Geistes. Die ist die Kraft Jesu, sie kommt von Jesus und sie richtet sich so wie die Augen des Herrn, dem wir gehören, des Heilands, der für uns alles getan hat. So richtet diese Kraft sich in unserem Leben aus. Nach dem, was uns Heil schafft, nach dem, was uns mit Christus verbindet, nach dem, was auch unsere Füße auf seinem Weg festmacht, so wie er sieht, dass wir ihn am Werk brauchen in unserem Leben, so dürfen wir mit der Kraft seines Geistes rechnen. Diese Kraft kommt daher, dass Jesus seinen Blick in unser Leben wirft und sieht, wie wir ihn brauchen, und dass der Vater seinen Blick in unser Leben hineinwirft und uns zusagt: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will mich über euch erbarmen, wie sich ein Vater erbarmt. Das ist eben der Geist, der unser Leben da hineinstellt, eine mütterliche Versorgung und eine väterliche Hand über unserem Leben zu haben, wie das im Leben von Kindern eben ist, die nicht als Waisen zurückgelassen sind. So dürfen wir um das Werk dieses Heiligen Geistes bitten. Wir werden darin ja immer darum bitten, dass unser Heiland der er ist, nämlich der Sieger von Golgatha, der Fürst des Lebens, der Sündentilger und der, in dessen Hand alle Gewalt im Himmel und auf Erden liegen und in dessen Hand wir eben auch liegen, weil er uns teuer erkauft hat. Das ist das Werk dieses Beistands, dieses Trösters, dieses Anwalts, dieses Seelsorgers und Heilands meiner Seele. Er macht aber auch noch mehr und auch das gehört ganz zentral zum Werk Jesu Christi, das der Heilige Geist treibt. In der 84er Luther wird das mit einem etwas anderen Stichwort bezeichnet. Er wird der Welt die Augen öffnen. Ich glaube, in dem Text von vorhin war die Rede davon, er wird die Welt strafen. Das ist sicherlich ein richtiger Aspekt. Bei diesem Augenöffnen ist vielleicht noch ein bisschen mehr Perspektive drin, dass es heilsam sein kann und sein soll, dass wir die Augen geöffnet bekommen. Es ist ja immer besser, dass uns die Augen aufgetan werden, bevor wir blindwütig auf einem Weg weiterrennen, der uns zum Schaden wird. So ist das Werk des Heiligen Geistes eben das, dieser Welt die Augen zu öffnen, und zwar ganz zentral für Christus. Und Paulus sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, dann ist hier ein Mensch beschrieben, der mit blinden Augen losstürmt. Und es ist schon die Gnade unseres Heilands und es ist schon Ausdruck seines Herzens, das für uns schlägt, dass sein Geist uns die Augen öffnet. Er öffnet uns die Augen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Das ist jetzt im Fortlaufenden erläutert, aber ja, vielleicht muss man dem noch ein bisschen mehr hinterherdenken. Jesus hatte ja eine bestimmte Zuhörerschaft, die naturgemäß alle so ihren jüdischen Hintergrund mitbrachten. Wenn Jesus sagt, der Heilige Geist wird der Welt die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht, dann steckt da eine ganz bestimmte Art von Denken mit drin. Für die Sünde, ja, das ist ja völlig klar, das Abweichen vom Gesetz, vom Sinai. Alles das, wo wir daran scheitern, das ist Sünde, dafür wird der Geist die Augen öffnen. Jesus sagt, das Werk des Geistes, das Augenöffnen für die Sünde, das muss viel tiefer gehen. Das muss viel, viel grundsätzlicher werden. Viel mehr an die Wurzeln dessen gehen, was wirklich Sünde ist. Scheitern am Gesetz ist ein Auswuchs der Tatsache, dass wir Menschen von Herzen Sünder sind. Die Urbedeutung des Begriffes Sünde ist, wir leben getrennt von Gott. Das war die Entscheidung von Adam und Eva. Die Folge dieser Entscheidung war ein Leben, wo zwischen dem Menschen und Gott der Engel mit dem Flammenschwert steht. Eine absolute Trennung, die nicht zu überwinden ist. Das Leben, das die Menschen führen mussten, kam aus dieser Trennung. Gott sagt dazu, das ist euer Tod. Bei dem, was die Bibel unter Tod versteht, geht es nicht um das Biologische, sondern um das Geistliche. Und Gott sagt, ein Leben in der Trennung von mir ist ein Leben im Tod, ist also Tod. Und alles das, was dieses Leben tut, ist Tod. Und alles das, was an Anstrengung herauskommt, wenn dieses Leben gelungen ist, ist doch nichts anderes als eine Frucht des Todes. Es führt zu nichts. Es führt möglicherweise zu einem besseren Miteinander. Ehen und Familien kann man das ja nur wünschen, dass es da ein besseres Miteinander gibt. Aber es hat keinerlei Auswirkungen auf den Weg zurück zu Gott. da steht immer noch der Cherub mit dem Flammenschwert und er verhindert diesen Weg. Es bleibt ein Leben von Gott getrennt und die Frucht eines Lebens, das von Gott getrennt geführt ist, ist der Tod. Menschen haben hier keine Macht, etwas daran zu ändern. Auch nicht mit guten Werken, auch nicht mit Meditationsübungen, auch nicht mit Konzepten der Weltverbesserung. Da ist sicher menschlich vieles drin, hoch zu achten, aber in Bezug auf Gott ist es völlig wirkungslos, weil es alles im Tod stattfindet. Es muss also einer da sein, der diesen Tod überwindet durch Leben und der dieses Leben denen schenkt, die im Tod gefangen waren. Deswegen sagt Jesus, Sünder, von der der Heilige Geist überführt ist, dass sie nicht an mich glauben. Jesus Christus ist der, der dem Engel mit dem Flammenschwert die Hand auf die Schulter legt und sagt, du kannst nach Hause gehen und Pause machen, ich stehe jetzt hier. Dann streckt er uns die Hand hin und sagt, komm, schlag ein, übergib mir dein Leben, ich führe dich zurück zum Vater. Ich führe dich aus der Sünde, aus der Gottestrennung in die Gotteskindschaft, in die Gegenwart des Vaters und letztlich ins Vaterhaus. Hier wird auch der Begriff Glauben nochmal sehr grundsätzlich. Da geht es nicht um ein Fürwahrhalten mit dem Verstand, sondern da geht es um ein als wahr annehmen mit dem ganzen Leben. Ich soll mich mit allem, was ich bin und habe und mit allem, was ich nicht bin und nicht habe, an diesen Jesus Christus hängen. Das ist Glauben. Wer das tut, den reißt er aus der Sünde. Und solange wir das nicht tun, solange ist die Sünde, die Gottestrennung für Zeit und Ewigkeit die bestimmende Macht über unser Leben. Jesus hat dafür auf Golgatha den Sieg errungen, dass dieser Macht ein Ende gesetzt wird. Und dafür öffnet der Heilige Geist die Augen, sodass das Erste, wofür er die Augen öffnet, ist das Christusgeschehen von Golgatha und die Einladung, die das für dich und mich darstellt. Häng dein Leben im Glauben an diesen Jesus Christus, den für dich gekreuzigten Heiland. Er wird dich aus der Sünde holen in die Gotteskindschaft. Er hat deine Trennung von Gott getragen. Er hat den Tod, den du dir damit eingehandelt hast, getragen. Und er schenkt dir seine Überwindung, er schenkt dir seine Vergebung, er schenkt dir sein Leben und nimmt dich mit in die Gotteskindschaft. Das ist das Erste, wofür ich die Augen geöffnet brauche von diesem Heiligen Geist. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich mir von ihm die Augen öffnen lasse. Für mich, für meine Selbstwahrnehmung, für meine Selbstüberschätzung, für meine Selbstgerechtigkeit, für mein selber machen wollen. Dass ich erkenne, alles das ist Sünde und alles das sind Werke des Todes. Die muss ich durch das Augenöffnen des Heiligen Geistes erkennen, als etwas, das mir tödlichen Schaden zufügt. Und das muss ich Jesus Christus gefangen geben. Ich muss es in seinem Grab begraben. Ich muss mich unter das Kreuz von Golgatha demütigen und sagen, da hast du für mich gehangen. Da hast du für mich alles getan. Dem will ich angehören, Herr. Ich muss mir vom Geist meines Herrn die Augen auch dafür öffnen lassen, dass ich eine Position der Demut brauche und dass ich es dringend nötig habe, meinen Hochmut, mein selber machen wollen, im Grab meines Heilands zu begraben. Das führt zum Zweiten. Er wird die Augen öffnen für die Gerechtigkeit. Ich sagte eben schon, jüdische Zuhörer, das war ja der zentrale Vorwurf der Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer, Hohenpriester und der anderen alle. Jesus spiele sich hier auf, als hätte er was mit Gott zu tun, aber vielmehr wäre ja das Gegenteil der Fall. Jetzt sagt Jesus, ich gehe zum Vater. Wer darf zum heiligen Gott gehen? Doch nur der, der vor dem heiligen Gott gerecht ist. Gerecht nicht im Sinne von, bei mir hat jeder das Gleiche gekriegt, sondern gerecht im Sinne von, der heilige Gott legt seine heiligen Maßstäbe an mich an und ich passe zu diesen Maßstäben. Hier werden die ganzen Vorwürfe des damaligen Judentums gegenüber Jesus gerichtet, indem Jesus Christus durch das Handeln Gottes als gerecht ausgewiesen wird. Er geht zum Vater. Er darf zum Vater gehen. Gleichzeitig ist damit deutlich ausgesagt, er alleine darf zum Vater gehen und niemand von denen, die behaupten, sie hätten die Gerechtigkeit vor Gott, indem sie das Gesetz hätten, niemand von denen darf mit ihm zum Vater gehen. Paulus schildert in Philipper 3 die ganz entscheidende Lebenswende, dass er sagt, das Gesetz vom Sinai kann man halten, kein Problem. Ich war nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, zu 100% klasse. Dann sagt Paulus, sobald das Licht Jesu Christi in diese meine Selbstgerechtigkeit hineingefallen ist, ist es alles in nichts zerbrochen. Es war alles Mist. Alles, was ich mir zusammengelebt habe, war Mist. Das habe ich erkannt in dem Moment, in dem Jesus Christus in mein Leben getreten ist. Er alleine ist der, der alle Gerechtigkeit hat. Auch hier muss der Geist Gottes mir die Augen öffnen für Selbstgerechtigkeit und ich muss die am Kreuz dem zu Füßen legen, der allein gerecht ist. Gleichzeitig darf ich dann von ihm das Geschenk annehmen, dass er mich gerecht macht. Am Kreuz geschieht ja nichts Geringeres, als dass der, der von keiner Sünde wusste, für mich zur Sünde gemacht wird, damit ich in ihm die Gerechtigkeit werde, die vor Gott gilt. Auch das ist ja wieder eine einigermaßen schräge Formulierung da in 2. Korinther 5. Jesus wird nicht für mich zum Sünder gemacht, er wird für mich zur Sünde gemacht. Er wird von Gott so sehr mit meiner Sünde identifiziert, dass Gott seinem eigenen Sohn das Gesicht wegdreht, was er eigentlich mit mir Sünder machen müsste. So sehr führt Sünde in die Finsternis. Und so sehr gilt und wirkt Jesu Opfer auf Golgatha, die Sünde zu überwinden, den Tod zu überwinden, dass ich nicht nur als gerecht befunden werde, ich werde in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich weiß nicht, ob ich diese Formulierung jemals fassen werde können. So sieht Gott auf mich durch das Kreuz seines Sohnes. Er wird dort meine Sünde und ich werde dort seine Gerechtigkeit. Weil er meine Sünde dahingetragen hat, darf ich mit ihm vor dem Vater stehen, als dürfte ich mir erlauben, vor dem heiligen Gott zu stehen. Und weil Jesus Christus für mich alles getan hat und mir alles schenkt, sieht Gott auf mich als einen, der nun vor ihm und vor seiner Heiligkeit stehen darf, reingewaschen durch das Opfer seines Sohnes. Für diese Gerechtigkeit Jesu Christi, für diese Ungerechtigkeit meiner Sünde und für das Gnadengeschenk seiner Gerechtigkeit muss der Geist Gottes mir die Augen öffnen. Sonst fange ich an, Kompromissformeln zu suchen und lande vielleicht bei Goethe. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Wer eifrig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Oder ich lande in anderen humanistischen Ansätzen, dass ich an sich ja eigentlich gut bin und das nur nicht immer so zeigen kann. Und dass ich aber dann doch vielleicht mit der Hilfe des Heiligen Geistes dieses Gute in mir mehr entwickle und dadurch dann besser werde, nichts da. Der Geist Gottes muss mir die Augen öffnen für Jesu Gerechtigkeit, für meine Ungerechtigkeit, für das Geschenk seiner Gerechtigkeit. Der Geist Gottes muss dieser Welt die Augen öffnen für das Gericht. Würden die jüdischen Zuhörer jetzt sagen, ja klar, gerichtet sind alle Heiden, ist doch völlig klar. Nur wir Juden sind ja die Erwählten. Jesus geht auch da viel weiter in die Tiefe und geht an den Verursacher allen Gerichts. Nämlich an den Verursacher dessen, was Menschen ins Gericht bringt. Und sagt direkt, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Das ist wesentlicher Teil des Sieges Jesu von Golgatha. Nicht allein, dass Jesus auf den Sklavenmarkt gegangen ist und dem Sklavenhalter das geforderte Lösegeld bezahlt hat, um uns freizukaufen, aber dann den Sklavenhalter weiterhin hätte in Ruhe gelassen. Vielmehr noch, er richtet den Fürsten dieser Welt. Golgatha ist schon der Sieg über den Fürsten dieser Welt. Wir warten nicht mehr auf diesen Sieg, wir warten nur noch auf seine vollkommene Durchsetzung. Das ergibt sich aber alles das, was der Fürst dieser Welt in unserer Zeit noch tut, das sind Rückzugsgefechte. Er hat eigentlich nichts mehr zu bestellen. Er baut hier und da noch so ein paar Popenser auf die wir reinfallen sollen, als hätte er noch irgendetwas zu bestellen. Aber er ist gerichtet. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit zwei Tagen aus dem Jahr 1945. Am 8. Mai 1945 hat die Wehrmacht unbedingt bedingungslos kapituliert. Alle Waffen niedergelegt, den Sieg der Alliierten anerkannt. Das war aber nicht in ganz Deutschland bekannt. Es gab schon nicht mehr die Infrastruktur, dass es bis in die letzten Ecken gekommen wäre. Das hat eben einige Tage gedauert, bis man das wusste. Diese Tage haben mancherorts die örtlichen Nazis oder SS-Leute genutzt und haben ihre alten Uniformen nochmal angezogen und haben die Nachbarn ausgeplündert, damit sie abhauen konnten. Das wird vielfach berichtet vom 9. und 10. Mai. Eigentlich waren das längst besiegte Leute. Aber sie haben sich nochmal Uniformen angezogen, als hätten sie was zu gelten. Und haben damit mit diesen Uniformen die längst Befreiten so eingeschüchtert, dass die nochmal bereit waren, den ehemals Mächtigen etwas zu geben. Vielleicht ist es heilsgeschichtlich so, dass wir zurzeit am 9. und 10. Mai 1945 sind. Der Sieg und das Gericht über den Fürsten dieser Welt, das ist geschehen. Da nimmt auch niemand mehr was von zurück, das stellt keiner mehr in Frage. Es ist vielleicht noch nicht überall bekannt, es ist vielleicht noch nicht überall durchgedrungen und auf die letztendliche Umsetzung warten wir ja auch immer noch. Hier muss der Geist Jesu Christi uns die Augen öffnen, dass ihm der Sieg gehört. Und der Fürst dieser Welt gerichtet ist, dem braucht kein Tribut mehr geleistet zu werden. Dessen Ansprüche braucht man nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Vielmehr aber noch, es stellt uns persönlich auch die Frage, ob es jetzt vielleicht an der Zeit wäre, mal zu überlegen, will ich dem Fürsten dieser Welt, der gerichtet ist, eigentlich noch Autorität einräumen? Oder will ich jetzt mal langsam die Seiten wechseln? Der Geist Jesu Christi öffnet mir auch die Augen dafür, dass ich im Evangelium eingeladen bin, mich vom Verlierer, vom gerichteten Fürsten loszusagen und mich dem anzugeloben, eben zu glauben, dem der Sieg gehört, dem Fürsten, der im Regiment sitzt, dem König, der von Gott die Königsherrschaft bekommen hat. Dem darf ich gehören, zu dem darf ich überlaufen, dem darf ich mich anbefehlen, ich darf sein Eigentum werden. Ich muss nicht auf der gerichteten Seite bleiben, ich darf auf die gerettete Seite gehen. Auch dafür brauche ich wohl geöffnete Augen, dass das so ist. Auch das gehört sicherlich mit zum Werk des Herbeigerufenen, meine Seele zu versorgen mit dem, was ich wissen muss von Jesus, von den Verhältnissen dieser Welt. Zurzeit ist es leider an vielen Orten so, dass die Christen ganz furchtbar durcheinandergebracht werden durch das, was draußen läuft, wo man immer wieder mal sagen muss, lieber Mitchrist, jetzt überleg doch nochmal, wer Herr ist. Und wenn du diesem Herrn gehörst, dann ist alles andere für dich gerichtet. Dann gehörst du dem Sieger und dann gehörst du dem König, der wirklich zu regieren hat. Mach dich darin fest. Lass dir vom Geist Gottes die Augen dafür öffnen, dass du übertrittst. Dass du diesem König Gottes, dem der Sieg gehört, dich angelobst. Sein Geist wird in dein Leben alles hineintragen, was diesem Herrn gemäß ist. In den letzten Versen wird das nochmal sehr wesentlich dargestellt. Er verwirklicht das Werk Jesu Christi in dir und mir, in deinem und in meinem Leben. Er macht nichts Eigenes. Er setzt das Werk Jesu Christi um. Es ist ganz wichtig zu hören, wenn Jesus sagt, dieser Geist kommt in meinem Namen oder er kommt im Namen des Vaters. Das ist bis heute in Deutschland ein Rechtsterminus. Wenn ich zur Sparkasse gehe und sage, ich komme im Namen von dem und dem, dann bin ich verpflichtet, das zu sagen und zu tun, was der Betreffende selber sagen und tun würde, wenn er da wäre. Wenn ich das nicht tue, erfülle ich den Straftatbestand der Untreue. So kommt dieser Geist im Namen Jesu Christi. Besetzt das Werk Jesu Christi in dir und mir um. Ganz grundsätzlich dadurch, dass in ihm der Vater und der Sohn kommen und Wohnung bei mir nehmen. Dass dieser Geist mich aus der Sünde reißt und auch die Sünde in mir in den Sieg Jesu Christi gibt. Und seinen Sieg in mir umsetzt. Die Bibel nennt das Frucht des Heiligen Geistes. Die Bibel nennt das auch Regierung des Heiligen Geistes. Dass er im Namen meines Heilands mein Leben regieren darf. Nicht mehr ich sitze auf dem Thron meines Lebens, sondern er. Und er setzt in seiner Regierung das um, was Jesus Christus gemäß ist. Auch hier bin ich natürlich wieder gehalten, mich darunter zu stellen. Ich muss diesem Geist die Schlüssel aushändigen, nach Möglichkeit auch die Schlüssel zu meinem Vorratskeller, zu meinem Hobbykeller und zu dem Keller, in dem ich meine Leichen versteckt habe. All diese Schlüssel gehören in die Hand des neuen Regenten in meinem Leben und er wird seine Regierung umsetzen im Namen des Herrn, dem ich gehöre. Aber aus der Fülle dieses Herrn wird er den ganzen Reichtum und Segen des Himmels nehmen und ihn mir austeilen, ihn in meinem Leben umsetzen. Jesus sagt, alles, was der Vater hat, ist mein. Und aus dem, was mein ist, nimmt der Heilige Geist. So wird der dreieinige Gott, der Heilige Vater, der Heiland, der Geist seiner Regierung in meinem Leben mächtig, mich aus der Sünde zu reißen und mich zu regieren als ein Eigentum dieses Herrn, der für mich teuer bezahlt hat. So wird Pfingsten für mich persönlich ein sehr wichtiges, wesentliches Fest und ich habe Heil darin, dass ich es nicht irgendwo außerhalb suche, dass ich es nicht irgendwo in irgendwelchen Spektakeln suche, sondern dass ich das Spektakulärste zur Kenntnis nehme, was es überhaupt gibt. Der dreieinige Gott nimmt Wohnung in einem Menschen, der früher Sünder war und heute erlöst und erkauft ist. Und er verschlingt die Sünde in seinen Sieg und ersetzt sein Leben und seine Werke im Leben eines begnadigten Sünders um, dass aus diesem Leben etwas wird zum Lobpreis der Herrlichkeit Jesu Christi. Ich glaube, ungeheuerlicher kann ein Pfingstgeschehen nicht gedacht werden. Dieses Pfingstgeschehen wünsche ich mir und wünsche ich euch und dem möchte ich uns kurz noch anbieten.